Schlangen und Dornen. Die Scheinwerfer kamen näher, so entschlossen Elinor auch auf das Gaspedal trat. »Vielleicht ist es nur irgendein Auto«, sagte Maggie, aber sie wusste selbst, dass das mehr als unwahrscheinlich war. Es lag nur ein Dorf an der holprigen, schlaglochübersäten Straße, der sie seit fast einer Stunde folgten. Und das war Capricorns Dorf. Nur von dort konnten ihre Verfolger kommen. »Und was nun?« rief Elinor. Sie fuhr Schlangenlinien vor Aufregung. »Ich lasse mich nicht noch einmal in dieses Loch sperren. Nein, nein, nein!« Bei jedem Nein schlug sie mit der flachen Hand auf das Lenkrad. »Haben Sie nicht gesagt, Sie hätten Ihnen die Reifen zerstochen?« fuhr sie Staubfinger an. »Allerdings«, gab er wütend zurück, »offenbar hatten Sie für solche Fälle vorgesorgt oder haben Sie noch nie etwas von Ersatzreifen gehört. Geben Sie Gas!« »Es müsste bald ein Ort kommen, es kann nicht mehr weit sein. Wenn wir es bis dahin schaffen.«
»Wenn, ja, wenn«,
rief Elinor und klopfte mit dem Finger gegen die Tankanzeige. »Das Benzin reicht höchstens noch für 10, vielleicht 20 Kilometer.« So weit kamen sie nicht einmal. In einer scharfen Kurve platzte einer der Vorderreifen. Elinor konnte gerade noch das Steuer herumreißen, bevor der Wagen von der Straße schlitterte. Maggie schrie auf und presste die Hände vors Gesicht. Für einen schrecklichen Moment dachte sie, sie würden den steilen Abhang hinabstürzen, der sich links von der Straße in der Dunkelheit verlor. Doch der Kombi schlitterte nach rechts, schrammte mit dem Kotflügel die Mauer aus Feldsteinen, die kaum kniehoch die andere Straßenseite säumte, tat einen letzten Seufzer und blieb stehen, unter den herabhängenden Zweigen einer Steineiche, die sich über die Straße beugte, als wollte sie mit den Ästen den Asphalt berühren.
»Oh, verdammt! Verdammt nochmal!« fluchte Elinor, während sie ihren Gurt löste. »Alle in Ordnung?«
»Ich weiß schon, warum ich Autos nie getraut habe«, murmelte Staubfinger und stieß seine Tür auf. Maggie saß da und zitterte am ganzen Leib. Mo zog sie aus dem Auto und blickte ihr besorgt ins Gesicht. »Alles in Ordnung?« Maggie nickte. Farid kletterte auf Staubfingers Seite heraus. Ob er immer noch an einen Traum glaubte? Staubfinger stand auf der Straße, den Rucksack über der Schulter, und lauschte. Aus der Ferne drang das Geräusch eines Motors durch die Nacht.
»Das Auto muss von der Straße«, sagte er.
»Was?«
Elinor sah ihn entgeistert an.
»Wir müssen es den Abhang hinunterschieben.«
»Mein Auto?«
Elinor schrie fast.
»Er hat recht, Elinor«, sagte Mo. »Vielleicht können wir sie so abschütteln. Wir schieben das Auto den Abhang hinunter. Wahrscheinlich sehen sie es dann nicht mal in der Dunkelheit. Und falls doch, werden sie denken, wir wären von der Straße abgekommen, während wir den Hang weiter hinaufklettern und uns erstmal zwischen den Bäumen verstecken.«
Elinor warf einen zweifelnden Blick hinauf.
»Aber das ist viel zu steil. Und was ist mit den Schlangen?«
»Buster hat bestimmt schon ein neues Messer«, sagte Staubfinger.
Elinor schenkte ihm ihren finstersten Blick. Dann trat sie ohne ein weiteres Wort hinter ihr Auto und warf einen Blick in den Kofferraum.
»Wo ist unser Gepäck?« fragte sie.
Staubfinger musterte sie amüsiert.
»Wahrscheinlich hat Buster es unter Capricorns Mägden verteilt. Er macht sich gern etwas beliebt bei ihnen.«
Elinor sah ihn an, als glaubte sie ihm nicht ein einziges Wort. Dann schlug sie den Kofferraum zu, stemmte die Arme gegen den Wagen und begann zu schieben. Sie schafften es nicht. So sehr sie auch schoben und stießen, Elinors Wagen rollte zwar von der Straße, doch er rutschte kaum mehr als 2 Meter die Böschung hinab. Dann blieb er stecken, die Blechnase im Dickicht verfangen, und rührte sich nicht mehr. Das Motorengeräusch aber, das so seltsam fremd in dieser menschenfernen Wildnis klang, drang schon bedrohlich laut an ihre Ohren. Nass geschwitzt stiegen sie wieder zur Straße hinauf, nachdem Staubfinger dem starkköpfigen Wagen einen letzten Tritt versetzt hatte, kletterten über die Mauer, die aussah, als wäre jeder einzelne Stein mehr als 1000 Jahre alt, und kämpften sich den Hang hinauf. Nur weg von der Straße. Mo zog Maggie hinter sich her und Staubfinger half Farid. Elinor hatte genug mit sich selbst zu tun. Der ganze Hang war von Mauern überzogen, mühsamen Versuchen der kargen Erde schmale Felder und Gärten abzuringen. Für ein paar Olivenbäume, Weinstöcke, was immer auf diesem Boden Früchte trug. Aber die Bäume waren längst verwildert, und die Erde von Früchten bedeckt, die niemand mehr geerntet hatte, weil die Menschen längst fortgezogen waren, um irgendwo ein weniger hartes Leben zu finden. »Runter mit den Köpfen«, keuchte Staubfinger, während er sich mit Farid hinter eine der verfallenen Mauern duckte. »Sie kommen!« Mo zog Maggie unter den nächsten Baum. Das Dornengestrüpp, das zwischen den knotigen Wurzeln wuchs, war gerade hoch genug, um sie zu verbergen.
»Und die Schlangen?«
flüsterte Elinor, während sie ihnen nachstolperte.
»Denen ist es jetzt zu kalt«, flüsterte Staubfinger aus seinem Versteck. »Haben Sie denn gar nichts aus all Ihren schlauen Büchern gelernt?«
Elinor hatte die Antwort schon auf der Zunge, doch Mo presste ihr die Hand auf den Mund. Unter ihnen tauchte das Auto auf. Es war der Lieferwagen, aus dem der verschlafene Wachtposten gekrochen war. Ohne langsamer zu werden, fuhr der Wagen an der Stelle vorbei, an der sie Elinors Kombi den Abhang hinuntergeschoben hatten, und verschwand hinter der nächsten Straßenbiegung. Maggie wollte erleichtert den Kopf aus den Dornen nehmen, aber Mo drückte sie wieder nach unten. »Noch nicht«, flüsterte er und lauschte. Die Nacht war so still, wie Maggie es noch nie erlebt hatte. Als könnte man die Bäume atmen hören, die Bäume, das Gras und die Nacht selbst. Sie sahen die Scheinwerfer des Lieferwagens drüben am Hang eines anderen Hügels auftauchen. Zwei Lichtfinger in der Dunkelheit, die sich eine unsichtbare Straße entlang tasteten. Doch plötzlich kamen sie nicht mehr von der Stelle.
»Sie wenden«, flüsterte Elinor. »Oh mein Gott, was jetzt?«
Sie wollte sich aufrichten, aber Mo hielt sie fest.
»Bist du verrückt?« flüsterte er. »Es ist zu spät, um weiter zu klettern. Sie würden uns sehen.«
Mo hatte recht. Der Lieferwagen kam schnell zurück. Maggie sah, wie er nur ein paar Meter entfernt von der Stelle hielt, an der sie Elinors Wagen von der Straße geschoben hatten. Sie hörte, wie die Autotüren aufsprangen und sah zwei Männer aussteigen. Beide kehrten ihnen den Rücken zu, aber als einer von ihnen sich umdrehte, glaubte Maggie, Bastas Gesicht zu erkennen, obwohl es kaum mehr war als ein heller Fleck in der Nacht.
»Da ist der Wagen«, sagte der andere.
War es Flachnase? Groß und breit genug war er.
»Sieh nach, ob sie drin sind.«
Ja, das war Basta. Maggie hätte seine Stimme aus tausend anderen herausgehört. Flachnase stieg tapsig wie ein Bär den Abhang hinunter. Maggie hörte ihn fluchen, auf die Dornen, auf die Stacheln, auf die Dunkelheit und das verdammte Gesindel, für das er in der Nacht herumstolpern musste. Basta stand immer noch auf der Straße. Sein Gesicht bekam scharfe Schatten, als er ein Feuerzeug aufflammen ließ, um sich eine Zigarette anzuzünden. Der Rauch tanzte weiß zu ihnen herauf, bis Maggie ihn zu riechen glaubte.
»Sie sind nicht da«, rief Flachnase. »Sie müssen zu Fuß weitergegangen sein. Verdammt, glaubst du, wir müssen ihnen nach?«
Basta trat an den Straßenrand und blickte hinunter. Dann drehte er sich um und betrachtete den Hang, auf dem Maggie sich mit pochendem Herzen an Moos Seite kauerte.
»Sehr weit können sie noch nicht sein«, sagte er. »Aber in der Dunkelheit wird es schwer sein, ihre Spur zu finden.«
»Genau«, Flachnase keuchte, als er wieder auf der Straße auftauchte. »Schließlich sind wir keine verfluchten Indianer, stimmt's?« Basta antwortete nicht. Er stand nur da, lauschte, zog an seiner Zigarette. Dann flüsterte er Flachnase etwas zu.